Droht nun endgültige Eskalation im Nahostkonflikt? Kampf gegen alternative Medien, kritische Stimmen sollen finanziell vernichtet werden. Großbritannien, Ausschreitungen nach Messerbluttat mit 3 toten Kindern, 39 Polizisten verletzt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Gerät die Situation im Nahen Osten vollends aus den Fugen? Jedenfalls mehren sich die Anzeichen, dass sich der Gaza-Krieg zu einem Flächenbrand in der gesamten Region entwickelt. So erklärte die Hamas am heutigen Mittwoch, dass ihr Auslandschef Ismail Haniyeh während eines Besuchs im Iran ermordet worden sei. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang unklar. Allerdings reagierten mehrere israelische Minister auf Haniyehs Tod mit Genugtuung. Bereits am Tag zuvor hatte Israel verkündet, in der libanesischen Hauptstadt Beirut einen ranghohen Befehlshaber der Schiitenmiliz Hisbollah bei einem Luftangriff getötet zu haben. Die Hamas und die Hisbollah sind sowohl untereinander als auch jeweils mit dem Iran eng verbündet. Insbesondere der Iran könnte den Mordanschlag auf seinem eigenen Territorium nun als Anlass für Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel nutzen, was verheerende Folgen haben könnte. Denn hinter dem Gottesstaat stehen Russland und China, während Israel wohl ungeachtet vom Ausgang der Präsidentschaftswahl von den USA unterstützt wird. Donald Trump hatte sich bereits während seiner ersten Amtszeit bedingungslos mit Israel solidarisiert und sogar das geteilte Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Der Nahostkonflikt bietet also jedes Potenzial, um sich zu einem Weltkonflikt auszuweiten. Das Entsetzen nach der grausamen Tat vom Montag im britischen Southport nördlich von Liverpool ist kaum in Worte zu fassen. Ein Jugendlicher war mit einem Messer auf eine Gruppe von Kindern im Grundschulalter losgegangen, die an einer Ferienfreizeit unter dem Motto Taylor Swift teilnahmen. 3 Mädchen sind seitdem verstorben, 8 weitere Kinder und 2 erwachsene Helfer wurden teils schwer verletzt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 17-Jährigen, der nach Polizeiangaben als Sohn ruandischer Einwanderer in Wales geboren sein soll. Die unfassbare Gewalt sorgt nicht nur für Entsetzen unter den Anwohnern, sondern auch für Wut in der Region. Zunächst friedliche Massenkundgebungen am gestrigen Dienstag wurden durch Vermummte gestört, die sich bürgerkriegsähnliche Straßenkämpfe mit den Behörden lieferten. 39 Polizisten sind nach offiziellen Angaben dabei verletzt worden. Nach Angaben der Tagesschau soll es sich um Krawalle Rechtsextremer gehandelt haben. Kampf gegen alternative Medien, wie kritische Stimmen finanziell vernichtet werden sollen, erfahren Sie in folgendem Beitrag.
Immer häufiger werden systemkritischen Medien und Publizisten die Konten gekündigt, meist ohne Begründung. Dieser existenzbedrohende Schlag traf kürzlich auch auf 1. Gleich 8 Konten waren betroffen, darunter auch das überlebenswichtige Spendenkonto. Dazu auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
Es handelt sich um einen akkordierten Vernichtungsfeldzug gegen auf 1 und unsere Aufklärungsarbeit.
Dieses Vorgehen wird als Debanking bezeichnet. Recherchen des Alternativmediums Multipolar ergaben, dass in Deutschland etwa 40 Mal seit 2020 versucht wurde, Regierungskritiker auf diese Weise mundtot zu machen. Die zum Teil üppig mit Steuergeld alimentierten Systemmedien und andere staatlich finanzierten Akteure würden die Geldinstitute unter Druck setzen und damit diese Politisierung der Kontoführung befeuern, heißt es dort. Zielscheiben dieser finanziellen Austrocknungsstrategie wurden auch die Online-Portale Manova und Apolut, Kaiwan Sufi Siawaschs Nachfolgeprojekt des überaus erfolgreichen und reichweitenstarken Infoportals CanFM. Bei Apolut habe die Bank zumindest inoffiziell den Grund dafür angegeben, der Druck sei zu groß geworden. Für die Apolut-Geschäftsführerin Lena Lampe war die Kontokündigung allerdings kein neues Erlebnis, denn bereits 2021 wurde dem Internetportal, damals noch unter dem Namen CanFM, das Spendenkonto gekündigt. Die Hälfte der Daueraufträge habe man damals verloren. Zum Opfer dieser Systemstrategie des finanziellen Austrocknens wurde auch die Filmproduktionsfirma Oval Media, die unter anderem die Sitzungen des Corona-Ausschusses filmte. Viele Kritiker der Corona-Maßnahmen wurden dort interviewt. Dem Arzt Bodo Schiffmann wurde das Konto ebenso gekündigt wie dem Rechtsanwalt Markus Heinz, dem Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, dem Mediziner Sucharit Bhakti, dem Journalisten Boris Reitschuster, dem Dramaturgen Anselm Lenz oder dem 2023 verstorbenen Philosophen Gunnar Kaiser. Und diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Sie alle vertraten eine vom System abweichende Meinung zu den Corona-Maßnahmen.
Auf 1 musste nach der Kündigung ganzer 8 Konten übrigens nach Ungarn ausweichen, wo nun das neue Spendenkonto eingerichtet wurde. Bayern will AfD-Mitarbeitern das Gehalt streichen. Für einige Angestellte der Fraktion könnte das schon bald Realität werden, jedenfalls wenn es nach der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU geht. Sie hat im Landtag eine Gesetzesinitiative gestartet, um Mitarbeitern vermeintlich verfassungsfeindlicher Parteien die Auszahlung ihres Gehalts zu sperren. Bei der Präsentation eines entsprechenden Gutachtens sagte Aigner wörtlich: "Es war und ist für mich nicht hinnehmbar, dass wir bisher zulassen müssen, dass Verfassungsfeinde von Steuergeldern bezahlt werden. Als verfassungsfeindlich werden dabei etwa auch Mitglieder der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative gewertet, da der Verfassungsschutz diese als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat. Aigner hofft, dass die sogenannte Extremismusklausel noch in diesem Jahr umgesetzt und zum Vorbild für weitere Bundesländer wird." Fast ein Viertel der Migranten in Hamburg kann nicht abgeschoben werden, da diese keinen Pass vorweisen können. Aktuell betrifft das 1.571 sofort ausreisepflichtige Migranten, die wegen fehlender Papiere geduldet werden. Laut dem Senat scheitere die Beschaffung von Passersatzpapieren meist an falschen Angaben der Ausreisepflichtigen oder mangelnder Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer. AfD-Fraktionschef Nockemann spricht von Betrug, wenn kein Pass vorliegt und die Mitwirkung an der Neubeschaffung verweigert wird, denn so lange dürfen die Migranten nicht abgeschoben werden. Doch SPD und Grüne würden dem nichts entgegensetzen. Und welche neue Forderung nun ein Korrektivjournalist stellt, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Der Korrektivreporter Markus Benzmann, der federführend an der Recherche über das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam beteiligt war, hat öffentlich eine erneute Teilung Deutschlands vorgeschlagen. Mit der Aussage beantwortete Benzmann einen Kommentar auf der Plattform X, in dem über Mehrheiten von AfD und BSW bei den kommenden Landtagswahlen spekuliert wurde. Besondere Sorge machte Benzmann anscheinend, dass eine solche Allianz die Westbindung Deutschlands gefährden könnte. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat nach Angaben der Welt seit April 23 hunderte Anzeigen wegen sogenannter Hassnachrichten erstattet. Insgesamt soll es sich um mehr als 700 Strafanzeigen handeln. Bei der Erstattung der Anzeigen soll Habeck mit der linken Organisation HateAid zusammenarbeiten. Neben der Zeichnung einer Unterlassungserklärung soll Habeck dabei auch regelmäßig die Zahlung einer Geldentschädigung verlangen. In der Gemeinde Straßweichen im Salzburger Flachgau werden die Einwohner massiv von scheinbar wild campierenden Sinti und Roma belästigt. Mehrere Anwohner berichten, dass sie der von dem Lager ausgehende Lärm nachts nicht schlafen lässt. Auf Verhandlungsversuche der Gemeinde lässt das fahrende Volk sich nur in den seltensten Fällen ein. Laut der SPÖ-Bürgermeisterin Tanja Kreher fehlt den Behörden die rechtliche Handhabe, um gegen die unerwünschten Gäste vorzugehen. Die deutschen Netzbetreiber befürchten, dass der Ausbau der Solarenergie zu Blackouts führen könnte. Laut Mike Render, dem Chef des Energieversorgers Energy, besteht das Problem in der fehlenden Steuerbarkeit der Stromeinspeisung. In der Regel ließen sich Solaranlagen im Falle einer Überproduktion nicht abspeisen, äußerte er gegenüber dem Handelsblatt. Besonders im tendenziell sonnigeren Süden und Südwesten Deutschlands ist das Risiko eines Blackouts hoch. Die russische Marine hat eine groß angelegte Übung an fast allen angrenzenden Meeren begonnen. An den Manövern sind rund 300 Schiffe und 20.000 Soldaten beteiligt. Geprobt werden sie unter anderem der Einsatz von Flugabwehrraketen, Artillerie- und U-Boot-Abwehrwaffen. Mit dem Vorgehen solle die Einsatzfähigkeit der russischen Marine auf allen Ebenen getestet werden, heißt es aus dem Moskauer Verteidigungsministerium. Lediglich die Schwarzmeerflotte wird nicht an der Übung teilnehmen, da sie in der Ukraine gebunden ist.
Nun droht die Slowakei, ihre Diesellieferungen an die Ukraine einzustellen. Zuvor hatte die Ukraine die Druzhba-Pipeline für Ungarn und die Slowakei gesperrt. Damit floss kein Rohöl des russischen Lieferanten Lukoil mehr an die beiden EU-Länder, weshalb es zu Versorgungsengpässen gekommen war. Auch die EU hatte sich geweigert, Interventionen gegen die Ukraine wegen des Durchleitungsverbots vorzunehmen. Der slowakische Premier Fico erklärte, ihm bliebe nun nichts anderes übrig, als selbst einen Lieferstopp vorzunehmen. Bei einer Hausdurchsuchung in der linksextremen Antifa-Szene wurde nun Sprengstoff gefunden. Dabei hatte die Polizei eigentlich wegen ganz anderem ermittelt. Es ging um einen mutmaßlichen Antifa-Angriff auf zwei alternative Journalisten, die in Berlin-Kreuzberg einen Videodreh planten. Einer der Angreifer konnte im Nachhinein anhand von Videoaufnahmen identifiziert werden. In seiner Wohnung wurde dann der explosive Fund gemacht. Besonders brisant, der Verdächtige könnte in einem bekannten linken Jugendclub, dem unabhängigen Jugendzentrum Pankow, JUP, gearbeitet haben. Nach auf eins vorliegenden Informationen wohnt jedenfalls ein aktueller oder früherer Mitarbeiter des JUP in der durchsuchten Wohngemeinschaft. Der betreffende Mitarbeiter weist mit etwa 40 Jahren auch dasselbe Alter wie der Verdächtige auf. Ob es sich um ein und dieselbe Person handelt, wollte das JUP uns gegenüber bis Redaktionsschluss nicht bestätigen. Das Jugendzentrum ist unter anderem dafür bekannt, Kampfsporttrainings für non-binäre Personen anzubieten. Österreichs Wirtschaft stagniert nun bereits das 8. Quartal in Folge. Betroffen sind in erster Linie noch immer Industrie- und Bauwirtschaft. Die Erholung, die noch zu Beginn des Jahres prognostiziert wurde, lässt weiter auf sich warten, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut zeigt. Auch Dienstleistungen, Handel und Gastronomie stagnieren und der private Konsum ging sogar deutlich zurück. Kampf gegen kritische Ärzte. Wegen seiner Einschätzungen zu Corona-Maßnahmen und Injektionen hat auch der Arzt Dr. Heinrich Fichtner mit einer Reihe an Verfahren zu kämpfen. Gegenüber auf 1 äußert er, wie er die kürzlich erteilte enorm hohe Bewährungsstrafe für seinen Kollegen Rolf Krohn beurteilt.
Diese Strafe passt ins Muster der Bestrafungen in der Bundesrepublik in Deutschland. Denn die Dissidenten rütteln an der Machtstruktur der Herrschaft. Und das muss mit allen Mitteln unterdrückt und verhindert werden. Er ist ja nicht der Einzige, der ein solches Urteil bekommen hat. Monika Zhang hat es bekommen. Etliche Kollegen, die ja auch bei Ihnen dann später dargestellt werden. Und auch bei mir ist die Staatsmacht ja außer Rand und Band. Ich habe 33 Ermittlungsverfahren, habe im Augenblick 2 amtsgerichtliche Verfahren laufen gehabt. Eines ist jetzt in die Berufung gelangt. Ein berufsgerichtliches Verfahren, weitere Verfahren stehen an. Also dieser Staat oder dieses Regime möchte diejenigen, die sie in ihrem widerrechtlichen Handeln angegriffen haben, zum Schweigen bringen, damit dann in der Zukunft, falls wieder sowas geschieht, möglichst niemand mehr wagt, überhaupt was zu sagen.
Mit welchen Impfschäden Dr. Heinrich Fichtner täglich in seiner Praxis konfrontiert ist, das erfahren Sie im vollständigen Interview auf www.auf1.tv. Vom System gnadenlos verfolgt, für ihren Mut und dafür, dass sie sich wirklich für die Menschen einsetzten. 14 dieser mutigen Ärzte zeigt auf 1 jetzt in einer außergewöhnlichen Dokumentation.
Jetzt sind sie da. Die ungeschwärzten Beweise, die das Corona-Verbrechen endgültig belegen. Die RKI-Dokumente. Ihnen und uns war das auch ohne Beweise klar. Maskenpflicht? Sinnlos. 2G-Regel? Nutzlos. Impfung? Tödlich. So wie wir von Anfang an diesen Betrug und das schädliche Vorhaben durchschaut haben, so haben sich auch zahlreiche Ärzte nicht an die politischen Vorgaben in Sachen Corona-Schutz gehalten, was ihnen bis heute zum Verhängnis wurde. Ihrem hippokratischen Eid und ihrem Gewissen folgend konnten sie bei diesem Jahrhundertverbrechen nicht mitmachen. Verfolgung, Anklage und Haft waren die Folgen. Während sie beherzt viele ihrer Patienten vor den Gefahren der Zwangsmaßnahmen und der Geninjektion schützten, wurden sie knallhart gejagt, von der Polizei zu Hause drangsaliert und vom System inhaftiert. Auch heute noch werden Mutärzte mit haarsträubenden Urteilen regelrecht fertig gemacht. Erinnern Sie sich an Frau Dr. Witzel zurück, die knapp 1,5 Jahre in Untersuchungshaft saß und vor einigen Wochen zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft auf Bewährung abgeurteilt wurde. Oder an Rolf Krohn, der vor einigen Tagen die Horrorstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten Haft auf Bewährung erhalten hat. Und ich könnte noch lange so weitermachen. 4 Jahre nach Corona und im heutigen Wissen der ganzen Lügen und Betrügereien nimmt das System immer noch Rache an diesen mutigen und widerständigen Ärzten. Sie sollen für die Zukunft einfach mundtot gemacht werden, für Nachahmer als abschreckendes Beispiel dienen. Aber da hat sich das System in ihnen getäuscht. Warum ich das weiß? Weil ich 15 dieser mutigen Corona-Helden für die große Auf-1-Dokumentation besuchen durfte. Von Passau bis Kiel, von Luzern bis Tansania. Sie erzählten mir unglaubliche Geschichten. Ich durfte diesen Helden in die Augen sehen und ich spürte, diese Ärzte mit teilweise tragischsten Schicksalen lassen sich nicht mundtot machen. Sie lassen sich ihr Handeln getreu ihrem geschworenen Eid nicht kriminalisieren und sie würden auch in Zukunft genau wieder so handeln, wie sie es getan haben. Für ihr Gewissen und für unsere Gesundheit.
Die Premiere der Auf1-Doku Corona-Helden, wir vergessen euch nicht, findet morgen Donnerstag statt unter www.auf1.tv. Der Gründer der Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, hat für 3. August eine Großdemo in Berlin angekündigt. Auf1 wollte von ihm wissen, was er sich davon erwartet.
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, jetzt nach 4 Jahren zu zeigen, dass die Menschen, die für Grundrechte und für Freiheit einstehen, immer noch da sind. Und auch, ich war ja zwischenzeitlich mal kurz im Gefängnis, 9 Monate, dass wir uns von den Repressionen nicht entmutigen lassen, sondern einfach geduldig weitermachen.
Mit Ihrer Demo knüpfen Sie an die erste große Veranstaltung im August 2020 an. Ist heute noch so viel Besucherzustrom zu erwarten wie in den Corona-Jahren?
Also ich glaube, das wird ja genauso groß wie beim letzten Mal. Wir kriegen ja hier als Orga-Team mit, was alles mobilisiert wird und wie mobilisiert wird. Ich weiß, dass viele Busse inzwischen dezentral organisiert werden. Wir haben für den Aufzug, der ja um 12 Uhr startet, alleine 35 Demo-Lkw angemeldet. Wir haben ungefähr die gleiche Menge an Infoständen, die sich angemeldet haben. Das heißt, es gibt auf jeden Fall viele Initiativen, die auch zur Demo kommen und dort eben ihre Lösungen und ihre Angebote vorstellen.
Die Rundfunkgebühr treibt auch die Deutschen regelmäßig auf die Palme. In einem nun bekannt gewordenen Fall schien dieser Ärger sogar bis über den Tod hinaus anzudauern. Denn als die GEZ sich nach einem Todesfall erkundigen wollte, wer nun gebührenpflichtig sei, erhielt sie umgehend einen Beschwerdebrief aus jenseitiger Richtung. Wutentbrannt schien der Tote zu schreiben, Zitat, ich liege hier seit ein paar Wochen auf dem Waldfriedhof und versuche mich zu entspannen. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich nach meinem Tod endlich meine Ruhe habe von irgendwelchen Straßenräubern. Verfasst hatte den Brief der Sohn des Verstorbenen, der sich freilich sicher war, ganz im Sinne seines Vaters zu handeln. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.